Gut, vielen Dank für den interessanten...
Das war zu lang, oder?
Das war ein bisschen lang. Wir können, dadurch, dass die Pause jetzt eine halbe Stunde dauert, aber in ein paar Minuten überziehen.
Ich bitte Sie
in Ihre Wortmeldungen. Bitte schön.
Es gibt jetzt sehr viel Kommentarisierung von der Unterwunschen Theorie. Ist das bei Tugendethik oder den anderen Ethiken, die Sie am Anfang gemacht haben, so einfach, dass man sich sozusagen nur auf das Deontologische konzentriert? Die spannende Frage ist aber, es ist ja keine Einheitsmoral, denn es werden ja einfach nur, es wird eine Einheitssprache geschaffen. Das war ja auch ein Nebenvortrag, dass sozusagen alles nur konsequenzialistisch formuliert wird. Dann müsste aber der Konsequenzialismus inhaltlich sich nicht aufgeben, sondern der könnte ja seine konsequenzialistische Formulierung beigeben. Der hätte nur eine Einheitssprache, in der die verschiedenen konfligierenden Ansprüche bestehen bleiben. Also daher nicht Einheitsmoral, sondern nur versucht, vielleicht eine einheitliche Sprache zu machen.
Das stimmt, das ist aber was in dem Projekt überhaupt nicht explizit gemacht wird, dass es eigentlich eine Metatheorie ist, ja. So wie es mittlerweile die Metasemantik gibt, ist es eine Metamoraltheorie, da haben Sie ganz recht, der es darum geht, einheitlich formal zu repräsentieren.
Eigentlich Konflikte überhaupt nicht.
Und die Frage ist nur dann, was sozusagen schon Nozick in Anarchist State in Utopia nannte, das Gimmicky. Was soll das Ganze sozusagen? Was haben wir davon, dass wir sagen, wir können alles als Konsequenzen unseres Tuns reinterpretieren? Man würde sich doch zumindest wünschen, dass da raus, irgendwie rauskommt, dass wir dann zumindest wissen, was wir tun sollen. Und das ist sicherlich der Fall. Ja. Und wenn der neue Konsequenzialismus, sage ich jetzt mal, deontologische Intuition aufnehmen will, und das machen die extrem stark, es ist auch erstaunlich, wie sehr die sich sozusagen in die Deontologie hinaushängen, sie eigentlich nicht mehr ernsthaft behaupten können wollen, dass auch utilitaristische Intuitionen beibehalten werden, weil, wie ich schon versuchte zu zeigen, das zu völlig widersprüchlichen Moralurteilen führen würde. Und das wollen die ja gerade nicht. Sozusagen die deontische Äquivalenzthese sagt, es soll dann das Gleiche rauskommen. Aber wenn das der Fall ist, dann müssten sie eigentlich die klassischen substanziellen, also nicht die metatheoretischen, sondern die substanziellen konsequenzialistischen Auffassungen aufgeben. Und das meinte ich, also auf der substanziellen Ebene oder auf der Ebene erster Ordnung hat sich der Konsequenzialismus damit selber aufgegeben, sonst kann er nicht die deontische Äquivalenzthese halten. Das ist schon mal eine Merkwürdigkeit. Und die Frage ist dann, was eine einheitliche Repräsentation, welchen Vorteil das sozusagen bringen soll. Ich habe auch versucht zu bezweifeln, dass das überhaupt möglich ist, ja, dass man Akteur, aber da müsste man noch sehr viel mehr in die Metaphysik der Werte gehen, dass man akteurrelative Werte auch gar nicht in diesem Sinne als Konsequenzen fassen kann.
Bitte.
Mir ist nicht ganz klar, inwiefern das Sinn macht, so eine konsequenzialistische Theorie darzustellen, die zugleich darauf verzichtet, eine substanzielle Theorie zu liefern. Denn dann scheint es ja zu sein, dass man alles über die Blüte der Welt zum Beispiel sagt, eine bloße Stipulation ist. Man hätte dann tatsächlich einen rein formalen Rahmen, dass man sagt, die Welt ist besser, wenn alle keine Ahnung, wenn man für seine Kinder achtet. Und ich verstehe nicht, was das heißt, dass die Welt dann besser ist. Wenn ich das einfach so behaupte oder wenn ich sage, dann habe ich eine einheitliche Theorie, sondern es wird erst zu einer Verständlichkeit, wenn ich erläutern kann, wie der Begriff der Welt zum Beispiel oder das Maximalguten zusammenhängt mit der Weise, wie Menschen handeln sollen.
Gut.
Und dann könnte, also beispielsweise als eine Art umfassende Theorie, erscheinen mir mittelalterliche Theorien, zum Beispiel bei Thomas von Aquin, die tatsächlich einen Begriff der Güte der Welt haben, aber sagen, das geht überhaupt nicht in unser praktisches Begründen ein, sondern der Begriff der Welt ist so, dass sie dann besser ist, wenn ich das tue, was ich als Mutter zum Beispiel jetzt tun soll. Gut, und wenn ich keine solche metaphysische Theorie habe, die mir sagt, wie beispielsweise die Welt mit Faktoren zusammenhängt, dann habe ich eine große Stipulation. Und sage ich, nenne jetzt die Modelle sozusagen besser. Oder die Konsequenzen sind insgesamt besser, wenn man so oder diese Weise behandelt.
Gut, es ist vielleicht ein bisschen besser als eine bloße Stipulation, weil sie sich natürlich auf stark verankerte Intuitionen berufen, die sozusagen deontologische Theorien für sich reklamieren können. Und da kann man eine Theorie unserer Intuitionen machen und ich denke, prima facie spricht etwas dafür, eine Moraltheorie zu vertreten, die unseren stark verankerten Intuitionen gerecht wird. Insofern ist es mehr als eine bloße Stipulation. Und ein anderer, jetzt verteidige ich das aber, ein anderer Vorteil ist natürlich, darauf hat Jörg Schroth viel besser und mehr darauf hingewiesen, dass sie das Paradox der Deontologie auf diese Weise vermeiden können. Ja, insofern gibt es schon ein theoretisches Ziel dieses Projekts.
Wir sind schon deutlich über der Zeit. Also es sind noch zwei Wortmeldungen. Bitte sich bei den Fragen und Antworten kurz zu fassen. Bitte.
Ich habe eine Frage an dich, aber ich glaube, die kann Jörg Schroth betrifft, genauso ist einfach so die Frage nach der Motivation dieses Projekts. Also irgendwie kann man ja sich fragen, sozusagen selbst wenn es so wäre, dass die, das, was die dort machen, naja, die ontische Äquivalenten, ob das eigentlich alles ist, was man haben will. Also man könnte ja auch sagen, naja, vielleicht ist es dann so, dass wir dann immer zwar wissen, was wir tun sollen, aber das deckt sich mit der Intuition der deontologischen Ansätze, aber wir tun es dann aus den falschen Gründen. Also, du hattest ja ein bisschen angewiesen, dass die Begründung zugrunde liegt, falsch ist.
Genau.
Ich meine, das ist doch relativ offenkundig, dass man dann immer noch sagen würde, dass selbst wenn ihr das hinkriegt mit eurer deontischen Äquivalenz, ist es halt, wenn wir tun das halt, dass das Richtige dann fällt aus den falschen Gründen.
Oder? Also das würde ich sagen, dass diese Repräsentation macht, dass wir vieles zumindest, ich weiß nicht, ich habe das nicht für alle Fälle durchbuchstabiert, aber für typische akteurrelative Werte aus den falschen Gründen geschieht. Und das ist etwas, was meines Wissens nicht thematisiert wird. Ja, sonst würden Sie wahrscheinlich auch die. Und auch die Motivation ist relativ schwach. Ja. Im Grunde wird davon immer gesprochen, dass von der Einheitlichkeit einer Moraltheorie gesprochen. Was heißt schwach, das ist natürlich ein großes Ansinnen, aber da es ja eigentlich nur eine Metatheorie ist und insofern eine rein formale Repräsentation, erscheint es dann doch erstaunlich schwach zu sein.
Das ist ganz kurz. Ich finde es nach wie vor schwer, wieder unterscheiden zwischen akteursneutral und akteursrelativ. Und wenn man dazu mal sich zum Beispiel solche Texte anguckt, wie den Eintrag in der Stanford Encyclopedia, der ist
von dem Rage,
wo man auch eine ganz unglaubliche Liste an möglichen Positionen, wie man das genau abgrenzen kann, sind alle subtil unterschiedlich und es reißt einen sehr, sehr schnell den Kopf. Das kann man jetzt natürlich nicht mehr alles durchsprechen und sicherlich auch nicht miteinander. Aber Sie sagen zum Beispiel, Portmore sei der Auffassung, Wertträger sind Zustände und das könne aber nicht auf die Akteursrelative, den akteursrelativen Wert der Liebe 2 bezogen werden. Ich verstehe da noch nicht ganz, warum ich einfach sagen kann, mein Sohn und unsere Beziehung, es ist so, die Existenz meines Sohnes und unserer Beziehung sind noch ein Zustand. Sie scheinen argumentieren zu wollen, dass das nicht der Fall sei oder dass es eine andere Betrachtung sei. Es sei mein Sohn als solcher und unsere Beziehung, die mir einen Grund geben. Aber kann die Existenz meines Sohnes und die Beziehung sind auch ein Zustand. Also da sehe ich nicht mehr, wie sich das scharf voneinander abgrenzen lässt.
Gut, da geht es um die. Da geht es um die Richtung der Begründung. Was begründet was? Und die sagen, dass ein Sachverhalt oder Zustand existiert, ist wertvoll. Und das gibt Gründe, diesen Sachverhalt oder Zustand zu bevorzugen. Das ist sozusagen in der Prioritätsordnung das Erste, diese Basis, ontologische Basis, wenn man so will. Und es gibt große Streitigkeiten unter Metaphysikern, was States of Affairs wirklich sind. Aber worin sie sich einig sind, ist, dass das was Abstraktes ist und nichts Partikulares.
Ja. Gut, dann. Gut, dann vielen Dank nochmal für den Vortrag, für die Diskussion.